Podcast statt. Der Mein VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
Der VfB Stuttgart spielt 1:1 bei Werder Bremen und wird so zum Gewinner des Spieltags. Hallo Philipp.
Ja, ein irgendwie Paradox, aber tatsächlich ein Thema, über das wir sprechen wollen. Hallo Christian. Ich begrüße den Marco Schumacher hier in der Kabine, der vor gar nicht allzu langer Zeit auch mal schon bei uns hier war. Unser Mann in der Sportredaktion für Nationalmannschaft und, sag ich mal, Themen abseits des VfB-Rasenrechtecks.
Den großen Sport.
Und sich jedes Mal freut, wenn er von euch eingeladen wird. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Gerne. Sehr schön, sehr schön. Themen. Wir haben natürlich das Unentschieden an der Weser, über das wir sprechen wollen, mit ein paar Facetten, beispielsweise die Treffsicherheit bzw. die verloren gegangene Treffsicherheit von Mario Gomez. Wir haben aber auch so einen ganz kleinen Blick in die Liga rein, in dieses Schneckenrennen da unten im Keller, haben, sag ich mal, außersportliche Aktivitäten, die diese Woche so ein bisschen eine Rolle gespielt haben beim VfB Stuttgart, Stichwort Autogrammstunden und Vesperkirche. Und natürlich dann das Spiel aller Spiele am kommenden Sonntag gegen Hannover 96, das im Fokus stehen wird. Richtig, Christian?
Richtig, Philipp.
Sehr gut.
Dann steigen wir doch gleich direkt ein mit dem Spiel, oder? Am Freitagabend ist zwar ein Stückchen her bei Werder Bremen, am Ende ein 1-1. Wir waren beide im Dienst, du vor Ort, ich hier in Stuttgart. Also mir ging es so, am Anfang natürlich die große Freude, frühes Tor, dann vergibt Mario Gomez die beiden Chancen. Am Ende, ja, mit ein bisschen Glück und Spucke diesen Punkt dann noch mitgenommen. Dann war man erst, glaube ich, also so ein bisschen fast verärgert, dass es eben nicht mehr wurde. Und dann rückblickend musste froh sein, so wie dann Markus Weinzierl und die Spieler schon an dem Abend gesagt haben, dass du halt wenigstens diesen Punkt eingepackt hast, oder? Wie hast du es gesehen?
Natürlich musst du in dieser Situation, in der VfB aktuell ist, sich befindet, froh sein, wenn du diesen Punkt einsagst. Wenn du das Spiel in Gänze siehst, muss man sagen, ist zu wenig. Mir hingen die ganze Zeit am Sonntag so die Aussagen von Heiko von letzter Woche in den Ohren irgendwie. So, der VfB braucht jetzt kleine Schritte. Man muss da jetzt was sehen, beziehungsweise ich habe schon was gesehen. Und das hat sich verfestigt. Insofern hat der Kollege Hinrichsen recht gehabt letzte Woche. Da kam ein bisschen mehr bei rum. Ich bin trotzdem immer noch so, ich traue dem Braten nicht so recht. Also ich will wirklich abwarten, was da jetzt am Sonntag passiert, weil dann ist wieder so eine Konstellation da. Du musst liefern. Ja, das hast du in Bremen nicht gemusst irgendwo. Also nicht in dieser Dringlichkeit. Insofern bleibt es spannend, was dann da zu sehen sein wird, da reden wir nachher nochmal drüber.
Ja, das ist eine ganz schön komische Situation gewesen, also erst am Freitagabend und dann über das Wochenende verteilt, Samstag, Sonntag. Marco, wie hast du den Bundesligaspieltag wahrgenommen und das VfB-Spiel?
Das VfB-Spiel habe ich, da ich nicht im Besitz eines Eurosport-Rekorders bin.
Das hatten wir doch letztes Mal
ja,
schon.
Ja, richtig, da hatte ich noch einen, aber das war nur ein Probeabo, hat sich nicht gelohnt. Deshalb habe ich das natürlich in unserem Ticker verfolgt, der STZ-STN-Ticker, und habe mich natürlich sehr gefreut und sehr gewundert, als das frühe Tor gefallen ist. Und ja, am Ende hat es mir einen Punkt gereicht. Das ist natürlich völlig in Ordnung. Punkt in Bremen völlig in Ordnung, aber die Schritte sind schon extrem klein, finde ich.
Ja,
ich habe das Spiel in Bremen, wie gesagt, nur in Auszügen gesehen. Davor war ich aber gegen Leipzig im Stadion. Da hieß es hinterher dann, toll gekämpft und wir sind auf dem richtigen Weg. Also Leipzig war, wollen wir jetzt nicht mehr aufwärmen, aber Leipzig war ganz schwach und der VfB hat nur das Minimum getan, was man von so einer Mannschaft erwarten darf. Deshalb finde ich die Schritte ein bisschen sehr klein, aber jetzt gegen Hannover wird man sehen und ansonsten, ja, die anderen sind nicht besser, da kommen wir ja noch drauf zu sprechen.
Unbedingt. Was mir noch so am Freitag aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie gesagt, vielleicht kannst du das noch bestätigen, Philipp, du warst ja vor Ort, was zumindest der VfB schon länger mal nicht geschafft hat, ist den Gegner in gewisser Weise so ein bisschen entnervt zu haben. Also Max Kruse war dann gegen Spielende ständig irgendwie, klar, da war ein bisschen Zeitspiel, Ziel, hat eine gelbe Karte geholt, aber die Bremer waren ein bisschen angepisst und das ist zumindest mal etwas, was der VfB, glaube ich, schon länger nicht mehr irgendwie geschafft hat beim Gegner.
Streich mal das bisschen, die waren richtig angepisst.
Ja, umso besser.
Und das hat zum einen mit dem VfB zu tun, der, was er schon gegen Leipzig so ein bisschen gezeigt hat, der deutlich nickliger ist in seinem Auftreten, in den Zweikampfsituationen, da werden mal Ellbogen ausgefahren, da gibt's auch mal einen Tritt, vielleicht auch mal einen zu viel, ja, Kollege Kabak beispielsweise, der wandelte straight an der Ampelkarte entlang die 90 Minuten, ja. Da gibt's aber einfach so diese viel beschworenen Grundtugenden, die man auf dem Fußballplatz braucht, ja, also mal dieses eklig sein, dieses hey, du kommst hier einfach nicht weiter, ja, und das hat man gesehen, das war sehr, sehr positiv in dem Falle. Und dann hat, das muss man auch fairerweise sagen, hat der Herr in Schwarz, beziehungsweise er trug, glaube ich, gar nicht Schwarz, sondern irgendeinen bunten Farbton, auch seinen Teil dazu beigetragen. Denn all diese 50-50-Entscheidungen, diese Entweder-Oder-Dinger, die fielen fast alle für Stuttgart aus. Und das hat natürlich dann mit dem Heimpublikum, die sofort auf 180 waren und die Spieler dann auch, die waren einfach richtig entnervt, weil der Schiedsrichter bei all diesen knappen Dingern oder
so fast Stürmerfouls und so,
hat er
ne?
eigentlich ja, immer für den VfB entschieden und dementsprechend liefen die dann rum und dann hat der Kruse, der ist ja gerumpelstielst durch die Mixzone von wegen, die können ja nichts, die hauen nur die Bälle mit der langen Naht in die Prärie, ja, und spielen auf Zeit, ansonsten haben die doch nichts zu bieten und so weiter. Ist natürlich stark polarisierend von ihm, aber so ganz so Unrecht hat er ja auch nicht.
Nichts anderes als bei uns früher. Wir haben beide in der Kreisliga gespielt und wenn man gegen eine blinde Truppe, wenn die sich hinten reingestellt und die Bälle nach vorne geholzt hat, genau, und dann noch getreten hat, dann hat man einen dicken Hals gekriegt. Genau. Deshalb.
Richtig, aber
kann ich mich reinversetzen.
Ja, absolut, natürlich ich auch, ja, klar. Und das sind halt oft die Spiele, die dir nachher echt hinterherhängen, weil du sagst, gegen so eine blinde Bumstruppe, bei allem Respekt, ja, da muss doch mehr rauszuholen sein. Aber es reichen eben manchmal die einfachen Mittel. Und so war es am Samstag am Osterdeich. Am Sonntag. Genug der Lobhudeleien
auf den VfB.
Ja, ja.
Was ich noch, aus Bremer-Sicht, ja, bitte.
Was ich noch interessant fand, war die Situation Halbzeit. Da stellt Weinzierl um, weil Kempf, dem ging's nicht gut, der hat so ein bisschen Sternchen gesehen und irgendwie war, dem war nicht ganz so flau im Magen, da musste er den rausnehmen. Und dann stand da, er hat ja mit dieser Dreierkette hinten angefangen, dann stand er wirklich vor der Entscheidung, was mache ich? Und dann gab's eigentlich nur noch einen klassischen Innenverteidiger auf der Bank, nämlich den Kollegen Bartstuber. Und anstatt ihn zu bringen und das System, das eigentlich gut war in der ersten Halbzeit, beizubehalten, opfert er lieber seine Grundausrichtung, stellt auf 4-4-2 um und lässt einen Holgi bis zu 82. auf der Bank bluten. Ja, das fand ich schon sehr interessant, weil es natürlich tief blicken lässt, was das Standing von Holger Bartstuber innerhalb dieses Kaders angeht, beziehungsweise beim Trainer.
Und begeistert durch die Mixzone gelaufen hinterher? Hast du ihn gesehen?
Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Ich war zu dem Zeitpunkt noch auf der Tribüne. Müsste ich die Kollegen nochmal fragen. Aber ich kann
war
mir
vermutlich sehr, schnell weg.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er er äußerst gut gelaunt den Weg in die Kabine angetreten hat. Ja.
Aber diese Umstellung ist generell ein sehr interessantes Thema. Also zum einen natürlich personell, mit Blick auf die einzelnen Spieler, aber auch taktisch. Der VfB hat ja dann durchaus defensiver gespielt. Also dann
richtig,
hast du richtig gemerkt, genau, er will den Punkt mitnehmen. Hätte ohne die ein, zwei Parade von Ziel auch schief gehen können, aber...
Jein, also das hat schon... Ja klar, defensiver ist ein bisschen von der Grundausrichtung ein bisschen defensiver geworden, trotz dem zweiten Stürmer. Und aber natürlich kam auch dazu, dass Bremen echt, also die kamen aus der Kabine, die hatten Hals. Die hatten richtig Hals und dann in Kombination mit dieser Umstellung, neuer Mann, bisschen defensiver ausgerichtet, ist das Spiel dann gekippt. Ja.
Würden wir, ich weiß, das ist jetzt alles hypothetisch, aber ich meine, das Spiel ist 1-1 ausgegangen, aber wenn es blöd läuft, kannst du es auch 3-1 verlieren dann in der zweiten Halbzeit. Dann diskutieren wir natürlich über diese Umstellung anders. Ne?
Das ist richtig, das tun wir. Wir können aber auch über den Fakt diskutieren, dass du eigentlich mit 3-0 in die Pause gehen musst.
Sehr gut, sehr gut. Damit direkt zum nächsten Thema nämlich. Und das ist die erste Halbzeit gewesen, in der der VfB ja früh in Führung gegangen ist durch Steven Zuber und dann zwei Riesendinge hatte in Person von Mario Gomez. Einmal in der 10. Minute und dann, ich glaube, gefühlt 45 Sekunden vor dem 1-1 Ausgleich. Die Szenen, Marco, hast du sicher auch gesehen.
Ja.
Wie lässt sich das erklären? Wir gucken uns ein bisschen fragend an. Ne? Also ich meine, wir kennen ja alle Mario Gomez. Ja, der hat auch schon die eine oder andere Großchance vergeben, aber im Zweifel macht er solche Dinge blind nachts um drei.
Sagen wir mal, hat er gemacht früher, ja. Also ich bin ja ganz großer Mario Gomez-Fan schon immer gewesen und noch immer bin ich's, ja, sowohl auf dem Spielfeld als auch sonst. Ich mag ihn total gern. Man sieht ihm halt an, dass er nicht mehr 25, sondern glaube ich 33 ist. Ja, er war immer ein Spieler, der total von seinem Körper, von seiner Fitness gelebt hat. Und diese Fitness und diese Spritzigkeit, all diese Dinge, die hat er leider nicht mehr. Und dann kommt er eben einen Schritt zu spät, hier und da, kriegt den Fuß nicht mehr richtig hin und dann vergibt er solche Chancen, die er früher blind reingemacht hätte. Ja, schade, aber wenn es anders wäre, würde er wahrscheinlich jetzt nicht beim VfB spielen. Ja?
Hat man, finde ich, in der letzten Rückrunde noch gesehen, diese Qualität. Da war es ja ganz oft so, erste gute Aktion VfB, erstes Tor Gomez. Da hat er irgendwie... Also
Heimspiel Hoffenheim oder so, da erinnere ich mich an Spiele. Das ist
nochmal ein Jahr älter geworden, Vater geworden, andere Prioritäten, dann kann man ihm gar nicht verübeln. Ja, nee. Also und das sind alles so kleine Bausteine, die dann dazu führen, dass er eben nicht mehr so fuhlt
wie früher. So müssen wir es auch halten in der Diskussion. Du kannst es nicht an einem fixen Punkt festmachen. Es ist wie so oft die Summe vieler kleinen Dinge, die sich sich da eben dann zu einem großen Ganzen irgendwie zusammenrotten.
Ich meine, wo er sich dann immer noch stark gibt, ist dann auch in den Interviews danach. Da sind wir wieder bei der Mixzone. Da sagt er auch ganz klar, ich meine, was soll auch anders sagen? Klar muss ich die Dinger machen und wenn ich sie mache, dann gewinnen wir hier 2-3-0.
Ja, das ist der Grund, warum ich ihn so gern mag. Ja. Weil er stellt sich immer, wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft. Er sagt immer was. Also ist ein total guter Kerl. Ja? Also tut dem VfB immer noch total gut, finde ich. Auch wenn er nicht mehr 20 Tore in der Saison schießt.
Nein, aber du hast zum Beispiel auch noch gesehen, und das kann natürlich auch noch mal bei den weiteren restlichen Spielen nochmal ein Faktor sein, du hast immer noch, siehst immer wieder, dass der Respekt beim Gegner, mhm, ob dem Namen Gomez noch da ist, also wie oft der gedoppelt wurde, obwohl er in den ersten 45 die einzige Spitze war, da haben dann Moisander und Langkamp, heißt er, glaube ich, der Kollege.
Und allein diese Szene, als sich der Raum für Ozan Kabak geöffnet hat, quasi bei diesem Gegenzug, das liegt auch daran, weil Mario Gomez vorne steht.
Natürlich, klar liegt das daran, dass beim Tor von Zuber leistet er die direkte Vorarbeit auch, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, mit seinem Kopf voll.
Ja. Ist das so ein klassisches Stürmerding, dass dann einer dann mal rein muss und dann gehen gleich drei rein, oder wie seht ihr das?
Weiß ich nicht. Vielleicht würde ich Marco mal den Vortritt lassen mit seiner langjährigen Expertise.
Leider immer sehr erfolglos gewesen vor dem Tor als aktiver Kicker. Immer daneben geschossen, ja. Also ich glaube, bei Gomez sollte man jetzt nicht drauf hoffen, dass der jetzt nochmal drei Hattricks aneinander reiht. Wir sollten drauf hoffen, dass er alles gibt, dass er die Räume schafft für die Mitspieler, so wie er es getan hat, und dass dann auch andere Leute die Tore schießen. Ja? Genau. Also ich würde es jetzt nicht alles am Mario festmachen.
Was ich mir wünschen würde, wäre, dass er spätestens zur kommenden Saison eine Rolle einnimmt, wie sie jetzt Pizarro aktuell in Bremen hat. Ja, der kommt dann rein, der kann halt noch mit seinen 40 Jahren schon noch einen auswackeln, der kann die guten Bälle spielen, der kann dann aber auch noch mal treffen, wenn es sein muss. Unfassbar, der läuft da zur Auswechselbank, und das war natürlich nicht ganz so epochal wie damals Ginczek, ihr erinnert euch vielleicht, ja, nach seiner langen Verletzung, als der dann plötzlich zur Auswechselbank sprintete und 60.000 sind komplett freigedreht, aber das Weserstadion stand auf. Es war ein Raunen zu vernehmen, die Leute waren richtig, also die waren geil drauf, dass der Typ jetzt auf den Platz kommt, und das kann natürlich ein Faktor sein, ja, und das würde ich mir wünschen, dass es bei Mario so auch ausgeht.
Wobei Mario leider noch nie ein Joker war. Ja?
Richtig.
Also ich habe den
stimmt.
so oft gesehen, auch in der Nationalmannschaft. Dann kam er rein in der 70. Hat im Prinzip nie was gebracht. Also er war immer ein Spieler, der von Anfang an im Spiel sein musste, Kontakte kriegen musste, Zweikämpfe, all diese Dinge. Also, aber wer weiß, vielleicht ändert sich auch das.
Ja, ich finde den Ansatz gut. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber warum nicht?
Würde ich mir einfach wünschen.
Ja.
So, lass uns nochmal zum nächsten Top kommen. Tagesordnungspunkt, eines meiner Lieblingskürzel überhaupt. Auf langjährigen Vereinsbeiratssitzungen gestellt worden mit dem Top.
Wer führt Protokoll eigentlich hier?
Der Alex draußen, Kneisel Alex draußen. Ja.
Schöne Grüße.
Ein Punkt hat gereicht, um zum Gewinner des Spieltags zu avancieren, aus VfB-Sicht. Als einziges Team da unten drin gepunktet, das ist schon irgendwie ein krasses Schneckenrennen, was wir dieses Jahr da so beobachten. Marco, ha?
Ja, das ist ja fast schon bemitleidenswert, was sich da unten abspielt. Ja, also VfB hat jetzt wie viele Punkte? 16, glaube ich.
Ja.
14, 12 und sowas. Also man kann Horst Held sehr dankbar sein, dass er Thomas Doll aus der Versenkung rausgeholt hat. die Nürnberger sind dabei, sich irgendwie selber ihren Verein in Schutt und Asche zu legen. Augsburg bin ich gespannt drauf, freue ich mich auch drauf, wie sich das Verhältnis zwischen Manuel Baum und Jens Lehmann weiterentwickelt.
Ja.
Also es gibt gute Gründe für den VfB Hoffnung zu haben, vor allem aber, weil die Konkurrenz so schlecht ist. Das ist das Bittere dran.
Ja. Ja,
am Ende werden vielleicht auch 20 Punkte reichen, um 16er zu werden.
Das ist schon
Wahnsinn.
Das ist bitter. Ja, ist es. Der Heiko hat es ja letzte Woche schon vorgerechnet. Jetzt möglicherweise reichen drei Siege gegen Hannover, Augsburg und eben Nürnberg, um diese Klasse zu halten. Das ist natürlich dann schon abgefahren.
Ich habe auch irgendwo im Netz gelesen, es waren natürlich Fans anderer Vereine, so sinngemäß können wir eigentlich nicht irgendwie eine Petition starten, dass es dieses Jahr einfach vier direkte Absteiger gibt. Das ist ja alles unglaublich eigentlich.
Ja, da kommst du halt meines Erachtens ganz schnell in diese Diskussion, die DFL seit Jahren irgendwie nicht führen will, weil sie ständig behauptet, wir haben so eine geile Liga und alle Parameter hoch und Zuschauer und Fernseh und was weiß ich nicht, ramtamtam. Aber schaut euch mal die Qualität dieser Liga an. Die ist halt nicht gut. Ja, also du hast, man sagt ja immer, England sei ja auch eigentlich nur ja, City wird halt Meister und da hinten mal gucken, das stimmt aber so genau nicht, ja, weil man hat da einfach eine viel höhere Qualitätsdichte in der Spitze, da können halt 5, 6 den Titel holen, zumindest über lange Zeit hinaus, das der Liga, bis sich dann hinten raus entscheidet.
Und Tottenham kann mal in Burnley verlieren oder
ja,
so.
Ja, also das ist einfach, also ich will jetzt nicht das hohe Lied auf die Premier League singen, im Himmels Willen, ja, aber Fakt ist, wenn man...
Wobei ich glaube, dass es da, die sieht man meistens nicht, die Spiele, aber dass es da unten zum Teil auch ganz schön rustikal
zugeht. Ja, natürlich.
Wenn man
natürlich
irgendwie mal bei Stoke und Trent das, oder ich weiß nicht, wer
deswegen
das
deswegen sage ich ja, ich will nicht, genau, ich will nicht das hohe Lied da singen, aber Fakt ist, das Niveau der Bundesliga ist meines Erachtens lang nicht so gut, wie es immer gemacht wird.
Und wenn wir uns jetzt gerade mal diese 4 Mannschaften da unten anschauen, ich glaube, so ein bisschen beruhigend aus unserer Sicht ist, um das mal lapidar zu sagen, dass 3 andere Vereine mindestens genauso am Sack sind wie der VfB. Also
Sprache, Herr Pavlitsch.
Entschuldigung, aber wenn man sich tatsächlich, also ich habe mir die Mühe gemacht und dann Samstag, Sonntag noch ein bisschen Bundesliga geschaut und dann sehe ich, wie der FC Augsburg, den ich eigentlich in dieser Saison lange für sehr, sehr gut hielt, beziehungsweise qualitativ deutlich besser als die Punkte zeigen, der in Freiburg richtig auf den Deckel kriegt. Der erste FC Nürnberg, der nach 3 Minuten einen Platzverweis kassiert, durch eine unmögliche Aktion eigentlich, einen Bärendienst.
Sicher, weil Hünnebacker schlägt dann an
die. Ja, Füßen. Sich dann Wacker schlägt und Hannover 96, wo der Trainer sich hinstellt und sagt, ja, 3-0 müssen wir damit zufrieden sein mit der Niederlage. Also das ist
Thomas,
schon verrückt.
Thomas Doll, ich glaube, Thomas Doll denkt nur noch in Abfindungen. Insofern ist es ihm eigentlich, glaube ich, wurscht, wie es ausgeht. Aber das ist meine persönliche Meinung insofern.
Ich meine, das macht die Situation für den VfB per se nicht besser, aber es ist doch schon verrückt dieses Jahr.
Ja, klar. Jetzt hast du aber einen Spieltag, also der anstehende jetzt, wo zum ersten Mal seit Wochen meines Erachtens so richtig Bewegung in diesen Keller reinkommen kann. Ja? Denn VfB Hannover direkt, dann hast du Nürnberg, die Leipzig empfangen, dann hast du Augsburg, die den BVB empfangen. Ja, bei Augsburg glaube ich, dass relativ viel Wahrheit in dem steckte, was Hinteregger gesagt hat, als er zu Frankfurt gewechselt ist. Ich kann nichts Positives und auch nichts Negatives über diesen Typ sagen. Er meinte den Trainer. Ich glaube, da ist einfach, was das Zwischenmenschliche angeht, ist da irgendwie ein bisschen was schiefgelaufen oder läuft immer noch schief. Anders kann ich mir auch nicht erklären, warum die nach einem eigentlich soliden Saisonstart plötzlich so eingebrochen sind.
Ja.
Und bei Nürnberg, da reicht, also bei allem Respekt vor ihrer kämpferischen Einstellung, reicht meines Erachtens die Qualität nicht aus in dem Kader, um da nochmal ein ernsthaftes Wörtchen mitzusprechen. Und Hannover, ja, Hammer, ist halt der Thomas.
Marco, wie siehst du die Konkurrenten des VfB Stuttgart da im Hintergrund?
Ich meine, der große Vorteil ist ja tatsächlich, haben wir schon kurz angesprochen, dass Nürnberg und Hannover noch nach Stuttgart kommen. Ja. Im Grunde hat es der Heiko letzte Woche auch gesagt, ich weiß gar nicht.
Ich glaube ja.
Die 2 Spiele gewinnen, dann ist das Schlimmste schon überstanden. Ja. Und das sollte man von dieser Mannschaft erwarten dürfen, auch wenn ich von dieser Mannschaft es nur sehr wenig erwarte. Aber zumindest gegen Hannover ist es kein Hexenwerk, da zu gewinnen. Die sind schlecht und Nürnberg ist noch schlechter. Also ich bin sehr gespannt auf wann ist das Spiel? Am Sonntag, 15.30 Uhr. Ja. Also das ist im Grunde jetzt das Spiel der Spiele. Ja? Muss man wirklich so sagen, indem es auch für den Trainer nochmal um alles geht. Also wenn das jetzt schief geht und ein Punkt wäre im Prinzip auch schon schief gegangen, ja, dann wird es nochmal turbulent. Wenn sie gewinnen, dann ist erst ein bisschen Ruhe in der Kiste. Ja? Also deshalb für mich ein ganz zentrales Spiel in der Saison.
Kommen wir nachher noch dazu. Vorher würde ich gerne noch einen Themenblock einschieben rund um die, sag ich mal, außersportlichen Aktivitäten, die der VfB-Kader in dieser Woche unternommen hat, respektive unternimmt. Wir haben jetzt Mittwoch frühen Nachmittag, den wir aufnehmen. Das heißt, da steht noch eine Autogrammstunde beim Beunibär an. Ja, was sagen wir denn dazu?
Wenn ihr mich jetzt persönlich fragt, ich sehe das alles sehr, sehr pragmatisch. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendeinen Unterschied macht. Die Termine stehen schon seit Wochen fest. Ich meine, die wissen wir ja auch schon im Vorfeld, dass es da schicken wir unsere Fotografen hin. Da wissen wir, da ist die Autogrammstunde beim Breuninger oder da ist die Aktion in der Vesperkirche. Ich persönlich glaube, dass es keinen Einfluss darauf hat, wie der VfB jetzt in Bremen gespielt hat. Und ich glaube auch, dass es keinen Einfluss darauf hat, wie der VfB gegen Hannover spielt. Sehen andere aber anders. Vielleicht ihr.
Ich sehe es ganz genauso, Christian. Ja, man sucht ja immer Dinge, wenn es schlecht läuft. Hier, das machen sie schlecht und das ist scheiße. In dem Fall würde ich auch dazu raten, den Leuten, die sich da empören, entspannt euch. Ja, also wenn ich sehe, wie viel Freizeit Fußballer haben, wenn ich es mit meinem Sohn vergleiche, der schwimmt, der ist 11 und trainiert, glaube ich, doppelt so viel wie Bundesliga-Profis. Deshalb, ob die dann mittags irgendwie im Autohaus sind oder am kleinen Schlossplatz im Waranga oder dann sollen sie lieber in die Vesperkirche gehen. Ja, also deshalb, ich finde es okay.
Vesperkirche meiner Ansicht nach sowieso über jede Diskussion erhaben.
Ja.
Das ist eine sehr gute Aktion, das ist eine wichtige Aktion, die hat sozialen Charakter, soziale Aspekte, das ist in diesen Zeiten, in denen wir uns befinden, in diesem Land überaus wichtig. Da nehme ich sogar noch Dennis Aogo mit rein, der für Common Goal dann auch noch unterwegs war, ja, und da eine Aktion begleitet hat, extra. Auch der Fakt, dass da halt nur 4 Spieler oder 5 Spieler, die Davi wäre noch mit dabei gewesen, der ist erkrankt, da waren, sehe ich alles andere als problematisch an.
Ich frage mich eher, warum nur 5 Spieler dabei waren.
Warum? Ja, weil eben der ganze VfB-Staff daran teilhabt. Das ist kein reines Mannschaftsevent, sondern da arbeiten Leute mit aus dem VfB-Marketing, aus dem Vertrieb, aus dem Controlling und so weiter.
Ist ja toll, aber dann wäre es schön, wenn die ganze Mannschaft auch dabei wäre. Aber egal.
Ja, kann man mit Sicherheit so argumentieren. Es gibt mit Sicherheit den ein oder anderen Spieler, der es gut getan hätte.
Trotzdem eine gute Aktion,
wenn ich mir die Herren Maffeo und Kollegen da so mal rannehme, glaube ich, solchen Jungs hätte es auch mal ganz gut getan, sowas zu sehen. Anyway,
Argumente werden übrigens auch im Netz da manchmal ausgetauscht, mal mehr, mal weniger. Aber es gibt zu diesem Thema auch Meinungen aus dem Netz. Ich würde sagen, die hören wir uns mal an.
Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt.
Ja, Stichwort PR-Termine, Autogrammstunden und Co. In so einer wichtigen Saisonphase. Auf unserer Facebook-Seite, mein VfB, sagt Marcel Schneider dazu, vollkommen unverständlich, warum man vor dem vielleicht wichtigsten Spiel der Saison Autogramme schreibt, Essen ausgibt, eigene Spieler enttäuscht, durch Europa fliegt und Verträge diskutiert. Wolfgang Häfner sagt, das ist alles ein Witz. Wissen die denn überhaupt, worum es am Sonntag geht? Aber auch hier sieht man wieder, das ist alles nur Kommerz. Das ist so ein bisschen die eine Richtung. Die andere Richtung, die ist aber so ein bisschen so argumentativ, so wie wir es hier vorher ausdiskutiert haben. Monika Bettcher sagt, es geht halt um Sponsoren und das sind Pflichttermine. Es geht um den Abstieg, es zählen keine einzelnen Spieler im Moment. Was ist falsch daran, jetzt vielleicht auch mal abzuschalten, vielleicht auch den einen oder anderen freien Tag zu haben? Man muss den Kopf frei bekommen und man sollte jetzt wirklich nicht alles schlecht reden. Michael Grimmfrost sagt ganz einfach lapidar, die machen alles richtig, Daumen hoch, forever VfB. Und Heinz-Walter Reitmeier sagt zum Schluss, was sein muss, muss sein. Und vielleicht hilft gerade das dazu, dass man vielleicht ein bisschen entspannter in dieses Spiel am Sonntag geht. Ich bin sicher, dass sowas vielleicht auch die Psyche stärken kann. Also durchaus auch ein Aspekt in der ganzen Diskussion.
Ja, so wie der Augsburger Keeper, der vorschlug, dass man doch sich mal ordentlich ein paar Kisten Bier in die Binde knallt, um es dann...
Kann helfen.
Ja, kann helfen. Natürlich kann das helfen. Wir als Kreisliga-Kicker, Marco, wir wissen sehr gut, welche Effekte das haben kann.
Lieber in die Vesperkirche auf jeden Fall als nach Mallorca.
So sieht's aus, genau.
Diese ganzen Dinger, ich verstehe es ansatzweise,
aber man soll es nicht so hochbringen. Also ganz ehrlich, dieser Bräuninger-Termin, der steht seit Saisonbeginn fest. Ja. Das ist ein festes Anrecht dieses Sponsors, da kam es nicht mehr raus. Ich weiß, dass der VfB in den letzten 14 Tagen, 3 Wochen einiges unternommen hat, um alle Aktivitäten, die es da gibt, ja, rund um Sponsoring, wo die Spieler, die Mannschaft, die wurden zurückgefahren auf das Nötigste, was man eben erfüllen muss, wenn man einen Sponsorenvertrag eingeht. Nur bei den Spielern selbst haben sie relativ wenig Handhabe, die haben da ein relativ freies Handling noch. Deswegen, wie gesagt, Aogo war da unterwegs. Aber also das darf man, Marco hat es vorher eingehend gesagt, mein Gott, also das ist so eine typische Empör-Schiene. Lass es doch mal gut sein.
Und das ist auch alles so ein Timing-Ding, wie du sagst, die Termine stehen schon lange fest.
Der Bräuninger-Termin steht seit Saisonbeginn
fest. Terminier sowas blöderweise nach dem Auswärtsspiel in Dortmund, wenn du 6-0 verlierst, dann ist das auch schlechtes Timing. Also
hättest du nicht so eine Grützenrunde gespielt und wärst irgendwie Achter, wird kein Hahn danach krähen. Ja, also insofern.
Ein bisschen unglücklicher fand ich, dass sie nach dem Mainz-Spiel gefeiert haben im Amici, aber das ist auch schon eine Weile her.
Auch das war, wie gesagt...
Das war unglücklich.
Das war unglücklich, aber auch das war ausgemacht.
Lang geplant, und trotzdem.
Hätte Herzdame des Amici-Betreibers nicht unbedingt Fotos auf Facebook gestellt, obwohl klar abgemacht war, dass nichts davon passiert. Ne? Aber kam uns und allen anderen zugute. Insofern, ja.
Ne. Einfach ein bisschen blöd gelaufen.
Ja.
Wollen wir uns nicht länger daran reiben, sondern ich würde sagen, eher mal nach vorne schauen auf dieses wirklich, Marco hat es vorher schon angesprochen, elementar wichtige Spiel am Sonntag gegen Hannover 96. Wir haben unseren Sportchef Dirk Preis mal dazu befragt, was er zu diesem Spiel sagt, und würde ich sagen, hören wir mal rein.
Querpass. Der Kommentar aus unserer Redaktion.
D-Day, Schicksalsspiel, 6-Punkte-Spiel. Es gibt viele Bezeichnungen für das, was dem VfB am Sonntag bevorsteht. Hannover 96 kommt in die Mercedes-Benz-Arena, und da kann es natürlich für den VfB nur ein Ziel geben, ein Dreier endlich mal wieder einzufahren. Es wäre der erste in der Rückrunde und der ist einfach dringend, dringend notwendig. Erstens, um die Hannoveraner auf Distanz zu halten und natürlich dann auch eventuell sogar schon am FC Augsburg vorbeizuziehen und den Anschluss ans hintere Mittelfeld wiederherzustellen. Die Chance ist groß, aber da sind wir nicht zu optimistisch. Es geht erstmal darum, dass der VfB die Tendenz bestätigt, die er in den letzten zwei Spielen gegen RB Leipzig und in Bremen gezeigt hat. Diese Tendenz zu bestätigen, natürlich weiterzuentwickeln, auch offensiv jetzt noch ein bisschen mehr Power rauszuholen und die Hannoveraner dann entsprechend zu bespielen. Wichtig wird sein, dass auf den Dingen aufgebaut wird, die jetzt zuletzt gut waren. Also es bringt nichts jetzt zu denken, Spiel gegen Hannover, jetzt rennen wir alle wieder wild nach vorne, sondern die Defensive muss die Basis bleiben. Deshalb gehe ich davon aus, dass diese Dreierkette bestehen bleibt hinten drin, auch wenn man jetzt im Heimspiel gegen Hannover denkt, jetzt muss man das Ganze wieder ein bisschen offensiver drehen. Es braucht die Stabilität. Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre ein Gegentor gleich am Anfang, dass man da immens unter Druck gerät. Deshalb einfach da weitermachen, wo der Trainer mit der Mannschaft in Bremen aufgehört hat, noch ein bisschen mehr nach vorne entwickeln und dann denke ich, dass es gut sein kann, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass dieses Spiel gewonnen wird. Was der VfB sich überhaupt nicht erlauben kann, ist ein Rückfall in alte Zeiten, die leider noch gar nicht so lange her sind, also zu Beginn der Rückrunde, als wirklich entscheidende Spiele schon verloren wurden und auch einfach von der Einstellung her katastrophal angegangen wurden. Wenn sich so ein Ergebnis nochmal einstellen sollte, könnte es auch nochmal in der Trainerfrage eng werden. Ansonsten sind wir zuversichtlich, dass der VfB verstanden hat, worum es geht, dass wirklich jetzt 12, 13, 14 Mann verstanden haben, worum es jetzt geht und die sich zusammenraufen und nochmal eine Steigerung hinlegen.
So, eigentlich können wir nach Hause gehen.
Ja.
Der hat alles gesagt, was es zu sagen gibt zu diesem Spiel. Ich denke, glaube gerade hinten raus ein paar interessante Aspekte aufgeworfen, über die man sicherlich reden kann. Zum einen 12, 13, 14 Spieler. Das ist ein Fakt, denn Weinzierl als eigentlicher 25-Mann-Kader hat trotz enormer Qualität, die da im Sommer zumindest hochpreisig geholt wurde, der ist nur noch so groß. Der Trainer hat merklich reduziert auf einen Kreis von Spielern, denen er vertraut. Ja. Und zum anderen die Trainerthematik. Ich weiß, dass es am Sonntagabend eine Aufsichtsratssitzung anberaumt war. Die ist dann ausgefallen auf Ansage von Herrn Hitzelsberger, was auch schon mal tief blicken lässt hinsichtlich des Standings, das der neue Sportvorstand da hat. Und hat eben gemeint, er hat jetzt einen Punkt geholt und jetzt sind wir gut aus diesem Wochenende rausgekommen und jetzt lassen wir das erstmal stecken und schauen uns das Spiel noch an. Aber wie ich bin bei Dirk, wenn es katastrophal in die Hose geht, hast du die Diskussion um den Trainer sofort wieder am Start.
Ich glaube, dann haben wir nicht nur die Diskussion, sondern dann haben wir den Trainerwechsel.
Ja, genau. So kann man es, genau richtig.
Also dann gibt's gar kein Argument mehr, an Weinzierl festzuhalten. Ja, es ist ja jetzt schon schwierig, finde ich. Ich habe nichts gegen den Mann, aber ich erkenne gar nichts. Ja, und das schon im Prinzip beim ersten Tag. Und wenn jetzt Hannover schief geht, ist klar, dass der Hitzelsberger jetzt nicht gleich sofort irgendwie da was machen wollte, erste Amtshandlung und so weiter. Aber wenn Hannover schief geht, dann habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass wir am Montag dann irgendwie eine Pressekonferenz haben.
Ja. Aber dann haben wir auch wieder Hinrunde reloaded. Also dann würde ein Nachfolger dann in Dortmund gegen Hoffenheim in Frankfurt starten. Das ist wahrscheinlich unumgänglich, aber unglücklich vielleicht mal positiv formuliert.
Also Andi Hinkel macht gerade seine Abschlussprüfung, just in diesem Moment in Hennef. Mehr sage ich dazu nicht. Aber wage es mir ehrlich gesagt dann vorzustellen, weil ich habe einfach erstens mal rein persönlich aus Eigeninteresse keine Lust mehr auf nochmal so eine Show, die 2-3 Tage andauert mit einem Begleitmusik drumherum. Und ich finde es auch einfach unangebracht für einen Verein, egal wie, in welcher misslichen Lage er sich befindet, wie den VfB Stuttgart, dass man dreimal im Jahr und vielleicht noch mit Interimstrainern, vielleicht nochmal, dass es vier Leute da vorne, das kann doch einfach nicht sein. Ja?
Also, das ist bitter, ja, aber würdest du eher sagen, Augen zu und durch, wer weiß, mit dem Neuen wird es vielleicht noch schlechter, die Truppe ist halt so blind? Oder ist eine schwierige Entscheidung, keine Frage.
Richtig, die ist super schwierig. Ich kann mir, ob der vorhin angesprochenen Thematik im Tabellenkeller und der Ausgangssituation mit den, ich kann mir vorstellen, dass sie es durchziehen.
Ich glaube, der Zeitpunkt wurde verpasst. Also ist meine Meinung. Ich glaube, es gab der Zeitpunkt, den Cut zu machen, zumindest jetzt kurzfristig, auch für die, wie gesagt, die nächsten schweren Spiele. Ich meine, welcher Trainer tut sich das denn an, jetzt quasi auch mit so einem Spielplan einzusteigen? Das ist schwierig. Ja, ich glaube, die Chance wurde vor 2, 3, 4 Wochen verpasst und jetzt ist es halt, wie es ist. Also ich weiß nicht, also es sei denn, es gibt eine völlig desolate Leistung, ähnlich wie in Düsseldorf am Sonntag, dann hast du wirklich wirklich keine Argumente, aber ansonsten, puh, ich...
Ja, vielleicht ist das tatsächlich die entscheidende Frage. Wer tut sich das an?
Ja.
Und weil ein Trainer, der eine Ambition hat, der einen Markt hat, also der wird sich das dreimal überlegen, ob er im VfB absteigt. Ja. Und vielleicht finden sie tatsächlich keinen. Andererseits, ich gehe davon aus, dass sie einen haben. Ja. Und dass sie den anrufen, so, jetzt wird's ernst. Ja. Aber wir wissen es nicht. Ich zumindest.
Lass uns
nicht.
Doch mal noch rein, also um es von der Hypothese, wie ist es nach 17 Uhr da am Sonntag oder 17:15, 17:20? Doch nochmal so ein bisschen rein auf das rein sportliche Schauen rund um dieses Spiel. Also wir haben es vorher oder Marco auch immer wieder mal angerissen. Also rein sportlich gesehen, was sie da auf den Platz bringen, ist Hannover ja eigentlich noch desaströser unterwegs, als es der VfB ist. Sind wir da einer Meinung, oder?
Hab sie nicht so oft gesehen, aber die haben, glaube ich, jetzt 4x3-0 verloren oder 3x und einmal zufällig gewonnen. Also man kann schon die Hoffnung haben, dass sie noch blinder sind. Ja. Wobei wir schon auch.
Gewonnen haben sie gegen den ersten FC Nürnberg in El Kakiko 1, ja. Wo jetzt dann sozusagen das Sequel dann startet am Sonntag. Oder um es ganz einfach zu sagen, Dreier, wir brauchen Dreier aus Sicht des VfB Stuttgart. Mhm. Versuchen wir mal das positive Bild zu zeichnen. Genau, Hannover, also natürlich mal der eine Aspekt. Hannover sieht wirklich nicht gut aus, auch in der Außendarstellung. Das ist vielleicht sogar noch eine Schippe mehr oder schlechter als beim VfB Stuttgart. Und der VfB hat sich zuletzt immerhin stabilisierter, so würde ich es vielleicht mal sagen, gezeigt.
Die hatten halt das ähnliche Problem, wie Marco es eben ansprach, in dem der VfB dann wahrscheinlich oder möglicherweise noch mal stecken wird, wer tut sich denn das noch an? Und dann musste halt Thomas Doll aus der Schublade ziehen. Ja.
Aber soll ich euch mal was sagen? Ich bin richtig heiß auf dieses Spiel. Also es ist komisch, aber
Das musst du ja auch sein. Also und ich hoffe, es gilt für diese 13, 14, für mich aus 15 Mann, die Weinzel auf diesen 18er-Bogen schreiben wird, auch. Weil, also das sind doch die Spiele. Du bist Leistungssport, versetz dich in die Lage eines Leistungssportlers. Klar, du stehst mit dem Rücken zur Wand. Klar, die Saison ist scheiße. Klar, du kannst wirklich nicht mehr viel ausreißen, außer eben dem absoluten Wurst-Cast-Szenario vermeiden. Ja, nehme ich nochmal runtergehen. Aber das sind doch die Spiele, die du haben willst.
Sogar in der Kreisliga.
Richtig.
Genau. Ja, und deshalb jetzt zu fordern, haben sie es endlich verstanden? Also ich glaube auch gar nicht, dass das große Problem ist, sondern die sind nicht besser, die geben, was sie können, leider sind sie nicht besser und jetzt müssen sie gucken, dass es hoffentlich gegen Hannover reicht. Aber logischerweise müssen sie alles reinhauen, was sie haben.
Und noch mehr. Wirklich auch von der Konstellation einfach ein interessantes Spiel. Ich glaube, dass dieses Spiel sogar auch vielleicht Fans deutschlandweit interessiert, zumindest aus voyeuristischen Gründen vielleicht, um sich das mal anzuschauen, was da passiert. Was allerdings nicht so wirklich Hoffnung macht, und darüber müssen wir vielleicht auch mal kurz reden, ist, weil viele denken, jetzt Hannover und die musste schlagen und so. Das denken wir irgendwie gefühlt beim VfB schon seit Jahren, aber seit Jahren klappt es nicht wirklich. Die haben nämlich schon eine Weile gegen Hannover nicht gewonnen. In der ersten Liga nicht, in der zweiten Liga nicht. Das ist irgendwie ein Gegner, der im VfB gar nicht so liegt.
Ja, da sind wir wieder bei diesem, was sagt die Statistik oder aus für das kommende Spiel. Da haben wir letzte Woche schon drüber diskutiert.
Ja.
Ich bleibe bei meiner Meinung, das ist vollkommen wurscht. Ja, es ist, das ist alles viel zu lang her. Das interessiert die 22, die da am Sonntag auf dem Platz stehen, nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es ist die nackte Existenzkampf bricht aus, ja, und du siehst ein Spiel, wo du dir am liebsten lieber einen rostigen Nagel ins Auge treffen würdest, als es noch länger anzugucken. Oder aber es gehen sämtliche gordischen Knoten, die irgendwie zu finden sind, irgendwie auf und plötzlich explodiert da eine im besten Fall nur der VfB oder beide Mannschaften und es ist, aber ich tendiere zur Version Nummer 1.
Okay.
Und dann irgendwann, hoffentlich, sage ich wirklich hoffentlich, kurz vor Schluss wird irgendjemand, der einen Brustring auf dem Trikot trägt, irgend so ein Ding reinwürgen. Vor dem Hintergrund finde ich es wirklich echt schade, dass Nico González nicht zur Verfügung steht, denn vor dessen roter Karte aus dem Düsseldorf-Spiel war der doch der VfB-Offensivspieler in diesem Jahr, der die besten, positivsten Ansätze gezeigt hat und eben auch die entsprechenden Zahlen produziert durch Tore und Vorlagen. Dass der fehlt, wird hoffentlich nicht zu einem Faktor am Wochenende.
Marco, ich mag den gern, González. Finde es auch schade. Ja, also der gefällt mir, weil der ist so unbekümmert und dann haut er die Dinger vorbei, aber macht trotzdem weiter. Also ich glaube, das wird ein guter Spieler, aber gut, ist müßig jetzt drüber zu reden. Der steht nicht zur Verfügung. Jetzt müssen es halt dann doch die anderen richten. Vielleicht dann doch der Mario. Also irgendein Ball. Es wird ganz sicher kein Fußballfest. Die Variante 2 würde ich auch total ausschließen. Es wird ein furchtbares Gebirge.
Das glaube ich auch.
Aber irgendwann wird ein Ball über die Linie rollen nach einem Eckball und einem Pressschlag. Und dann steht es 1-0 und großartig. Dann hat der VfB gewonnen. Also so wird es laufen. Ja.
Ich erinnere mich, da gab es doch mal gegen Hannover 96 mal so ein ganz, ganz schlimmes Gurkentor, durch das der VfB dann irgendwie noch, ich glaube, Steven Cirundolo oder irgendwie sowas.
Was macht der eigentlich gerade?
Puh, gute Frage.
Co-Trainer USA, meine ja. ich, aber ja.
Also es kann tatsächlich sein, dass es ganz, ganz schlimm und ein ganz, ganz schlimmes Ende wird, aber solange ich glaube, das Ergebnis aus VfB-Sicht stimmt, werden alle drei Kreuze machen. Taktische Fragen, Philipp, wie würdest du das Spiel angehen?
Na, auch das hat Dirk in seinem Eingangsstatement
gut. Ja, der hat sowieso alles gesagt.
Ja, klar. Ja. Dafür redet man relativ lange ja, über stimmt. den King. Nein, hat er auch zur Sprache gebracht. Ich denke, dass die Dreierkette wird bleiben. Kempf war schon am nächsten Tag wieder im Kraftraum ohne Schwindelgefühl und Ramtamtam unterwegs. Der Kollege Krabak macht einen ordentlichen Eindruck dafür, dass er als 18-Jähriger ins eiskalte Wasser geworfen wurde. Und Pavard, Monsieur Pavard, der jetzt aus seiner Lieblingsposition agieren darf, macht keine Anstalten mehr, sich nach 5 Minuten mit einer roten Karte vom Platz zu knallen oder Leute durch die Gegend zu schucken. Ja, da scheint auch für mental was passiert zu sein. Insofern würde ich das alles so beibehalten und dann, ja, wie gesagt, wie Marco schon sagte, hoffentlich wirkt einer dieses Ding über die Linie und dann ist doch gut.
Ich traue mich ja gar nicht zu fragen, aber gibt's Players to watch bei Hannover 96?
Wir haben tatsächlich Wallacy da ein bisschen ins Visier genommen in unserer MeinVfB-App. So der Mittelfeld-Pitbull und haben ihn so gegen Santi Akasiba gestellt.
Okay, ja.
Da könnt ihr also in der App so ein bisschen schauen. Wir haben ein paar Zahlen aufbereitet, wie die beiden so durch die Saison bisher gekommen sind. Ansonsten ist vielleicht noch bemerkenswert, und das finde ich eine gute Aktion, dass es manch einer erinnert sich vielleicht noch an die Green-White-Wonderwall bei Bremen, die letztes Mal so mitgeholfen hat, den Abstieg zu verhindern, oder aber auch die Aktion, als die VfB zum ersten Mal unter dem Motto jetzt weiß-rot da Spalier für einen Bus gebildet hat. Die VfB-Ultras planen was in diese Richtung geht, nämlich man trifft sich schon lange vor dem Spiel an der Freitreppe zwischen Porsche Arena und Karl-Benz-Center, um sich so einzusingen, um sich heiß zu machen, um einfach nochmal das Bewusstsein der Kurve zu schärfen für dieses Spiel. Finde ich ganz gut, denn wenn man schon im Stadion ist, wir kennen alle das Begleitprogramm rund um diesen Kick. Du hast ja als Fan Kurve vor dem Spiel kaum mehr die Möglichkeit, dich lautstark bemerkbar zu machen, weil da irgendwelche Ballermann-Mucke mit solch einer Lautstärke durch die Boxen dröhnen, dass das nicht möglich ist. Insofern, wer daran teilhaben möchte, kann das gerne tun.
Sage ich jedes Mal, wenn ich hier bin, maximaler Respekt an die Fans. Ja. Wie die diese Mannschaft anfeuern, wie leidensfähig die sind bei diesem Gurkengekicke. Also einmalig. Ja. Also wenn es an irgendwas nicht liegt, dann da.
Ich glaube, es gibt nur wenig Bundesliga-Standorte, die da mithalten können und im Gegensatz oder umgedreht extrem viele Vereine, die sich die ganze Gliedmaßen dafür geben würden, wahrscheinlich, wenn sie solche Leute in ihrem Rücken wüssten.
Und ich glaube auch, das ist ein Plus gegenüber Hannover 96 oder dem FC Augsburg
natürlich,
in diesen Tagen.
Natürlich.
Ja. Ich bin jetzt einfach mal so frei und sage, der VfB gewinnt 2-0. Und ich sage euch ganz souverän, ein Tor in der ersten Halbzeit, ein Tor in der zweiten und eins schießt auch Mario Gomez.
1-0 geht's aus.
1-0, Pressschlag zum letzten Mal.
Apropos Pressschlag, in die Mangel genommen wird jetzt auch unser Kollege Marco Schumacher.
Entweder oder, unser Podcast Tiki-Taka.
Marco, du hast noch gute Erinnerungen an das Podcast Tiki-Taka von letztem Mal, glaube ich. Deswegen ziehen wir es einfach nochmal durch. Modus ist klar, entweder oder Frage, du entscheidest und begründest. Die VfB-Innenverteidigung von 2007, Del Pierre oder Meira?
Schwierig. Ich mochte den Meira mehr. Del Pierre ein eleganter Spieler und so, aber Meira war mehr so ein Typ, fand ich. Ja, also ich mochte Meira.
Ja, das trifft ganz gut auch das, was ich dazu gesagt hätte.
Ich weiß aus sicherer Quelle, dass viele Frauen Herrn Del Pierre noch ein bisschen besser fanden, aber.
Wobei Meira jetzt auch nicht der unattraktivste war, oder?
Da haben wir zu wenige Experten hier, glaube ich, gerade im Moment drin.
Was du immer alles weißt.
Ja, ne?
Sportlich unterwegs sein, Marco. Lieber im Sommer oder doch im Winter?
Oh, ganz klar im Sommer. Winter ist gar nicht mein Wetter und auch nicht. Also ich musste früher immer Skifahren und das Tolle am Erwachsensein ist, dass ich jetzt nicht mehr Skifahren muss, dass mich niemand mehr zwingt, mich in eine Schlange zu stellen und einen überteuerten Skipass zu kaufen und zu frieren. Ich habe dann immer gehofft, dass das Wetter schlecht ist und es heißt, oh, heute können wir nicht Skifahren. Ich habe gesagt, schade, Mensch. Also Skifahren, ich fahre keinen Ski, überhaupt keins, überzeugter Nicht-Skifahrer und bin großer Sommersportler.
Sehr gut. Tennislegenden. FedEx oder Rafa Nadal?
Och, das ist wieder schwierig. ganz schwierig sogar, beide Legenden, aber trotzdem ist unser Maestro Roger Federer ist der größte, vielleicht der größte Sportler, den es überhaupt jemals gab. Ja, gibt noch ein paar andere, sind nur schwierig zu vergleichen, aber Roger Federer ist der größte.
Wunderbar.
Das war's schon.
Ich hatte den Kollegen Pavlic gebeten, vielleicht auch mal 5 auszusuchen vor Vorfeld, aber es...
Keine Zeit, leider.
Apropos keine Zeit, wir müssen noch einen Jingle abfahren.
Die Mein VfB Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
Jawohl, wir hatten euch nämlich letzte Woche danach gefragt. Es ging auch um das Spiel gegen Hannover 96, minus Kulisse und Co. Und unsere Frage drehte sich um das DFB-Pokalspiel aus der Saison 2000-2001. Da hat der VfB Stuttgart nämlich zu Hause im damals dieses noch Gottlieb-Daimler-Stadion Hannover 96, damals noch in der zweiten Liga, zu Gast gehabt. Und das Schwanspiel unter der Woche, es war nicht so wirklich warm und es war wirklich auch ein schlechter Kick und es waren verdammt wenige Zuschauer da. Und wir haben euch nach der offiziellen Zuschauerzahl bei diesem Spiel gefragt. Und die Antwort ist, Marco, hast du irgendwie eine Tendenz? So, schätz mal.
2-1, 11.000?
11.000? Ist schon gut geschätzt.
Also ich weiß die Antwort insofern.
Es waren wirklich nur 4.500 Zuschauer an diesem Abend im Stadion. Ich glaube, es gab nie weniger Zuschauer. Vielleicht mal irgendwie im UI-Cup mal gegen Slaven Belupo oder so.
Das ist ja schon krass, wenn du überlegst, das ist jetzt irgendwie nicht ganz zwei Dekaden her. Und wenn du die jetzige Zuschauer-Tendenzen da siehst, ja, das ist schon irre, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das ist über das Zehnfache, der Schnitt liegt immer noch. Trotzdem letzten Heimspiel beim VfB, über 50.000, das ist absolut irre.
Ja. Bei der Gelegenheit fällt mir noch ein anderes Abendspiel gegen Hannover ein. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Ich weiß auch nicht mehr, wann es war. 80er Jahre, als der Stürmer Sigi Reich direkt vom Anspiel einen Ball über Eike Immel, glaube ich, geschossen hat. Tor, Sensationstor. War, glaube ich, aber zweite Halbzeit. Deshalb nicht das, also glaube nach dem Anpfiff zweite Halbzeit oder vielleicht auch nach dem Tor. Sensationell. Könnt ihr euch erinnern?
Ist ohne, zu jung dich, wahrscheinlich? Ohne dich jetzt alt nennen zu wollen, das ist die Ehre der frühen Geburt, Marco. Da kann ich nicht mehr, kann ich wirklich nicht mithalten.
Frühe 80er, Neckarstadion, da war das Stadion auch immer schön leer. Ja, da hat man Platz gehabt.
Kann man sich kaum mehr vorstellen, ne?
Da war ich.
Sigi Reich. Aber den Namen kennt ihr, Sigi Reich.
Ja, natürlich, Sigi Reich. Eine der steilsten Augenbrauen, die je durch die Bundesliga gestürmt sind. Logisch.
Ich gucke nachher nach, wann das war.
Unbedingt. Okay, liebe Leute. Marco, herzlichen Dank.
Ich bedanke mich.
Wie hat immer, Spaß gemacht. Unser Producer draußen, Alex, würde sagen, sehr launig. Hat Spaß gemacht, genau.
Darfst jederzeit wiederkommen. Ja. Hat uns gefreut. Und wie gesagt, Sonntag gilt. Ich glaube, wir sind alle heiß. Jetzt hoffen wir, dass die Mannschaft auch heiß ist und dann wird das schon.
So sieht's aus. Bis nächste Woche. Dann gibt's auch wieder eine Fangfrage. Bis dahin könnt ihr euch auf unseren sozialen Kanälen austoben. Bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter gibt's jede Menge Material für euch und natürlich täglich mehrere frische Inhalte rund um den VfB Stuttgart. Wir freuen uns schon dann nächste Woche mit einem Gast, der noch auszusuchen sein wird über diesen epochalen Würgetorsieg des VfB Stuttgart nach einem Pressschlag gegen Hannover 96 zu sprechen. Bis nächste Woche.
Auf Wiederhören. Tschüss.
Podcast, der Mein VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.